Hi, hier ist Linda.
Hier ist Nicole.
Willkommen zu unserem Podcast
Cowgirls Deep Talk.
Es geht los.
Aber ich überlege mich nochmal auszuziehen, aber das kann ich aufmachen, während du ein...
Kannst du jetzt. Also Linda zieht sich jetzt nochmal um. Wird gerade das Hemd nochmal gewechselt für alle Podcast-Teilnehmer, die uns gerade nicht sehen. Weißt du, doch ein bisschen...
Nee, ausgezogen wird's.
Ja, ausgezogen wird's. So, jetzt ist hier Tanktop-Time. Ja, das Thema dieser Podcast-Folge, liebe Zuhörer an den Geräten, ist Resilienz. So, Resilienz ist am Ende, um es runterzubrechen, die Widerstandskraft zu lernen, mit Niederschlägen und auch traurigen Momenten umzugehen und damit positiv in die Zukunft zu gehen. Und die schöne Sache ist ja, dass Resilienz ja absolut trainierbar ist, weil es aus dem ganz viel mit unserem kreativen Denksystem zu tun hat. Wir haben drei Denksysteme. Das erste Denksystem ist Ratio. Übrigens, das schlechteste Denksystem, was Menschen haben. Ganz spannend. Wir sind ja so rationale Wesen. Ich sage immer, ja, wir haben Daumen, wir können damit was machen, aber wir sind ja so rational. Nein, sind wir nicht. Das größte Denksystem ist die Intuition, die wir haben. Intuitive Denksystem. Und was wir alle, mit dem wir alle geboren werden, ist das kreative Denksystem. Sprich, Lösungen zu finden für Probleme. So, und Resilienz ist ja heute ein Riesenthema. Man hört es überall, aber die wenigsten Menschen sind resilient. Weil es ja, wie ich eben draußen erfahren habe, nicht nur die Helikoptereltern gibt, sondern auch die wunderbaren Drohneneltern.
Genau.
Ja, ja, meine liebe Linda, ich habe gerade ein Thema, wo ich Resilienz zeigen musste. Und zwar, ich habe ja meinen lieben Wilhelm Popcorn. Und der kleine Mann ist ein unfassbares Pferd. Also vom Mind her, von Begabung her, da ist einiges drin. You never know, was am Ende rauskommt. Aber prinzipiell ist er im Moment auf einem guten Weg. So. Und der hatte ja eine Überbein-OP, so mit 4 Monaten, also er hatte eine Griffelbein-Frisur. Für Leute, die damit keine Ahnung haben, der hat einen Bruch gehabt, aber einen harmloseren Bruch, aber einen Bruch. Knochenhaut war entzündet, Überbein hat sich gebildet, Krankenhaus, OP, 4 Monate, 5 Minuten am Tag führen, 10 Minuten am Tag führen. Das komplette Programm hatten wir. Dann kam Ultraschalluntersuchung, alles war super. Und für ein paar Wochen dachte ich, dann war mal dick am Bein. Also habe ich gefühlt, hat dann erst mal einen Arzt dran gelassen, der hat das Pferd dann eigentlich totgeschrieben im Sinne von Weide, nur noch Weide, Beistellpferd und oder maximal Gelände 3-mal die Woche auf hartem Boden. Ja, und da war ich dann erstmal am Boden. So, und jetzt kommt er zum Thema Resilienz. Das heißt, ich habe echt geheult, weil der hängt mir wirklich, der geht mir nah. Ich hatte meine Stute gerade verkauft. Der war jetzt im Anreiten und es war wirklich für mich, also es war ein riesen, natürlich finanzielles Thema, was da auf mich zukommt und wodurch ich auch kein neues Pferd hätte kaufen können. Also wenn das jetzt nicht funktioniert, sage ich jetzt mal, dann habe ich kein Geld auf meinem Konto für ein neues Pferd. Bin ich pferdelos. So. Ja, dann habe ich mir erlaubt, und das ist halt jetzt zum Thema Resilienz, einmal richtig zu trauern. Ich war richtig traurig, habe da gesessen in unserem Büro, habe geheult am Boden. Mir ging es richtig schlecht an dem Abend und dann habe ich gesagt, okay, du wachst morgen auf und dann suchst du Lösungen.
Also hast du die Emotionen einmal rausgelassen.
Wichtig. Also ich habe die Emotionen angenommen, die Trauer, und habe gesagt, okay, es ist wirklich scheiße gerade. Es ist wirklich was, was du überhaupt nicht haben willst. Und das fühlst du gerade. Und das ist das Wichtige bei Emotionen, nicht dagegen anzugehen, sondern sie rauszulassen. Also einmal rausgelassen, damit sie nicht in mir schlummern, rausgelassen. Ich nehme mir dann eine gewisse Zeit dafür und sage, okay, dann ist aber gut. Und am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, habe gesagt, alles klar, du rufst jetzt die Klinik an. Die haben sich das Ganze angeschaut und haben gesagt, okay, der braucht ein bisschen Pause. So wie es im Moment den Röntgenbildern entsprechend aussieht, kommen Sie vorbei, Stoßwelle. Ich dahin gefahren und vorher war ein anderer Arzt dran und der sagte mir dann, warum Stoßwelle? Weil wir haben einige Pferde im Ringsport mal eine Kalzifizierung, auch gerade wieder beim Top-Pferd in Italien festgestellt, aber die laufen damit, die haben keine Schmerzen, das ist überhaupt gar kein Problem. In die Klinik gefahren, dann haben wir Ultraschall gemacht, auch von oben auf die Sehnen, Bänder, Gelenke, Gefäße drauf. Und was war? Es war so, dass sie null Beeinträchtigung bieten. Wenn der keine Schmerzen hat, alles cool ist, kann der damit auch Randy laufen. Es ist überhaupt kein Problem, der junge Mann darf wieder ins Training. Also, was lernt man daraus? Und das ist ja das Wichtige jetzt. Viele Menschen halten sich so lange in dieser Trauer auf und so lange in diesem Leid auf, dass sie selber dafür verantwortlich sind, dass sie schlechte Zeiten haben. Also ich musste ja warten, bis ich in die Klinik komme. Ich hatte jetzt die Wahl zwischen, ich mache mir jetzt richtig viele Gedanken in der Zeit, also negative, meine negativen Hormone kommen hoch. Ich mache mir Sorgen, ich kann vielleicht auch in anderen Bereichen, bin ich da nicht mehr so handlungs- oder entscheidungsfähig, weil ich natürlich schlechte Gefühle in mir habe. Oder ich wähle, und wir haben immer die Wahl, wie wir mit Dingen umgehen, den Moment als, okay, ich lasse mich da reinfallen kurz, aber ich stehe danach wieder auf und sehe jetzt die positiven Dinge. Und ich habe gesagt, positiv denken hat keine Nachteile, in keiner Art und Weise. Und habe dann gesagt, okay, ich gehe mit. Und am Ende, was kam raus? Der ist anscheinend jetzt ganz normal reitbar. Der hat Kalzifizierung, durch Spritzen wahrscheinlich, Injektionen, Cortison, die damals gespritzt wurden, aber ist ganz normal reitbar. Und dieses Thema der Resilienz, finde ich, ist ein so wichtiges in seinem eigenen Leben, damit man selbstverantwortlich ein zufriedenes Leben führt. Nur, man muss es halt trainieren. Es fällt nicht vom Himmel, weil unser Gehirn ja eigentlich negativ denkt. Dafür ist es ja gemacht.
Ja, also Resilienz bedeutet für mich, dass man mit herausfordernden Situationen, wie man mit herausfordernden Situationen umgeht. Ja. Und auch das ist ja trainierbar. Ne? Ich habe mal ganz brav ChatGPT gefragt. Soll ich das mal kurz vorlesen?
Was Chatty da sagt.
Das gibt jetzt 1000 Sachen. Aber zum Beispiel erstens sagen die hier, Resilienz ist nicht angeboren. Lange dachte man, resiliente Menschen seien einfach mental stärker. Heute zeigt die Forschung, Resilienz ist größtenteils lern- und trainierbar. Mhm. Gene spielen zwar eine Rolle, laut Forschenden, aber nur zu einem kleinen Teil. Das ist schon mal Punkt 1. Also man kann es erlernen.
Das heißt, ich kann selbstverantwortlich in meinem Leben sagen, okay, ich möchte jetzt Resilienz erlernen.
Ja, oder im Endeffekt sind ja die Erfahrungen, die man im Leben macht, auch Niederschläge und Herausforderungen. Und wenn man diese meistert und lernt, dass man ins Handeln kommt und Lösungen findet, ist das ja auch eine Selbstbestätigung und man wird auch resilient.
Und das finde ich ganz wichtig. Ich nehme das gerade mal raus. Da war das gute Wort Handeln. Es ist unglaublich wichtig, dass ihr ins Handeln kommt. Weil wenn ihr in so einer Trauer drin seid oder einer Wut drin seid oder Verletzlichkeit gerade drin seid, es hilft euch überhaupt nicht, euch darin zu baden, sondern versucht, und das hilft immer, so schnell es geht, eine Handlung zu erzeugen. Also versucht, ins Handeln zu kommen. Und dieses Handeln, das macht nämlich Folgendes, das sagt auch im Gehirn, oh, wir sind ja selbstwirksam. Du bist selbstwirksam. Und Selbstwirksamkeit ist ein Schlüssel für so viele Dinge. Also ich liebe es, deshalb liebe ich auch Menschen zu coachen, sie in ihre Selbstwirksamkeit zu bringen und aus den Abhängigkeiten herauszubringen. Also ich hätte mich jetzt abhängig machen können von diesem Gefühl, oh mein Gott, mein Pferd ist, ich sage jetzt mal, platt, ja, und ich hätte 3 schlechte Tage gehabt. Aber ich habe gesagt, nee, was mache ich? Ich rufe morgen in der Klinik an. Dann war zum Beispiel so, dann haben die gesagt, kommen Sie zur Stoßwelle, da hätte ich eine Stunde Auto fahren müssen mit dem. Wir haben noch nicht so lange Hängerfahren gemacht, aber wir haben es schon gemacht. Grundsätzlich ist der cool, ich bin da nicht so erfahren drin im Hängerfahren, ich war eher der Beifahrer, also auch herausfordernd. Und dann habe ich plötzlich gesagt bekommen, du, da kommt ein Arzt aus Belgien, der macht Stoßwelle. Und dann habe ich gesagt, hey, Moment, dann plane ich doch um, ist auch Selbstwirksamkeit. Ich plane um und mache es mir leicht, einfacher.
Gute Lösung.
Genau, gute Lösung gefunden. Ne? Und so war es ja auch damals, als ich im Bodybuilding war und meine deutsche Meisterschaft hatte, wo ich eine Woche vorher plötzlich 2 solche Abszesse im Gesicht hatte. Jeder hätte das Handtuch geschmissen. Ich habe den Fokus darauf gehabt, ich will deutscher Meister werden. Ich werde auf dieser Bühne stehen, ich stehe da drauf und habe gesagt, okay, was können wir denn jetzt tun, um es am Samstag machbar zu machen? Und mich nicht in diesen Schmerz, in dieses, oh mein Gott, das wird ja alles nichts reinfallen lassen. Und das ist pure Selbstverantwortung.
Ja, ich sehe das so ein bisschen. Also ich bin ja jemand, der sehr viel in der Zukunft lebt. Was gut wie schlecht ist, hat gute und schlechte Seiten. Aber ich glaube, da hat es gute Seiten, weil ich sofort an die Optionen und an die Lösungen denke und ins Handeln komme. Ich glaube, Menschen, die sehr in der Vergangenheit leben,
genau,
bemitleiden sich dann selber, dass es passiert ist und überlegen, warum es passiert ist. Aber es ist ja passiert. Die Vergangenheit kann man nicht mehr ändern, aber die Zukunft können wir beeinflussen.
Genau.
Und ich glaube, da hilft es unheimlich, nach vorne zu schauen und ins Tun zu kommen. Und auch da machen wir vielleicht die falsche Sache, dann lernen wir aber drauf, nur machen wir halt die andere Sache. Also eben nicht nur nach hinten gucken und sich selbst und mitleiden drauf ausruhen und diesen auf der einen Seite diesen Schmerz zulassen und die Trauer, je nachdem, oder dieses unangenehme Gefühl.
Ja gut, das ist ja annehmen, ne? Das
genau,
ist das Annehmen.
Genau, es akzeptieren, dass es passiert ist.
Ja, genau.
Aber dann eigentlich rumdrehen und nach vorne gucken und gucken, was man jetzt ändern kann. Und das tue ich sehr, manchmal zu sehr. Und deswegen bin ich, glaube ich, relativ resilient.
Mhm.
Aber dafür kann ich manchmal die Gegenwart nicht genießen.
Du rennst über die Gegenwart hinweg.
Ja, die kriegen gar nicht. Na, die ist ja hier vor mir. Ich bin ja schon 3 Berge weiter.
Aber spannenderweise ist es ja so, ja, du denkst in die Zukunft, also wie soll die aussehen? Aber das Handeln ist ja jetzt. Du handelst ja nicht in der Zukunft, du handelst ja trotzdem hier um jetzt.
Ja, obwohl ich ja mancher kopftechnisch, kennst du, auch schon weiter bin. Weißt du, was ich meine? Wir machen zwar Dinge, aber
das ist so ein ADHS-Ding, ja? Das ist ja so ein ADHS-Ding. Wenn wir Sätze hören, die schon zu Ende zu bringen und schon den Gedanken weiterzudenken, dann muss man also slow down, slow down, slow down. Und ja, was auch wichtig ist zu wissen, ist dieses Resiliente, es hilft auch prinzipiell dann nicht, sich ständig auffangen zu lassen, weil dadurch wirst du nicht resilient. Also natürlich ist es gut, wenn du Menschen um dich herum hast, die in so einem Moment dann bei dir sind, die auch mal dich in den Arm nehmen und die auch mal sagen, hey, alles wird gut, aber ob alles gut wird oder nicht, entscheiden nicht die, sondern du in deinem Leben, nämlich mit welchem Blick du da drauf schaust. Also schaue ich jetzt auf ein Pferd und sehe, oh, könnte es lahmen? Oder schaue ich auf ein Pferd und sage, ey, bin ich dankbar, dass ich Pferde haben darf? Ja, das hat ja auch ganz viel mit Resilienz zu tun. Ich hatte jetzt gestern noch ein Mentalcoaching, es war total spannend, habe ich gesagt, wenn du so negative Gedanken bekommst, dieses Overthinking und nochmal, also Overthinking ist ja selten, oh, ist das schön, oh, das ist so toll, guck mal, da ist auch toll und da ist auch toll, sondern eher diese Problematiken auch. Okay. Genau. Ich habe gesagt, was unglaublich hilft, ist, es gibt so zwei Techniken, die sind super. Die erste ist, dir drei Sachen zu sagen, wofür du dankbar bist. Also ich bin dankbar, dass das Pferd überhaupt in meinem Leben ist. Ich habe zum Beispiel beim Wilhelm dann auch überlegt, okay, wenn es jetzt so ist, dass es Worst Case ist, ich werde es wahrscheinlich verschenken müssen. Sprich, ich habe dann kein Geld mehr, um ein neues Pferd zu kaufen. Das ist das Ding, ne? Okay, aber ich habe ja dann Geld gespart. Das heißt, da muss ich halt ein Jahr warten und dann habe ich wieder Geld auf dem Konto. Das war mein erstes. Und mein zweites, das kam mir von meiner Freundin, total schöne Inspiration, wo ich gesagt habe, eigentlich eine schöne Idee, dann wird er halt Coach und Pferd bei mir.
Ja, hat er einen Job.
Und dann hat er einen Job, weil er ist Coaching-Pferd, also der wird auch als Coaching-Pferd sowieso geführt und dann hat er einen Job und kann trotzdem bei uns bleiben. Ich kann ihn trotzdem genießen, weil der einfach zu süß ist, dieser Hengst, der ist so knuddelig und kuschelig und so. Aber das ist ja dann auch wieder resilient zu sagen, okay, und selbst wenn es so ist, was kann ich denn dann aus der Situation machen? Also erstmal habe ich ja gar nicht angenommen, dass es so ist. Ich habe gesagt, nö, ist jetzt einfach nicht so, fertig. Ich bin einfach davon ausgegangen, das Pferd wird jetzt gesunden, fertig. Und das, die schlimme Nachricht hätte ja kommen können. Und in dem Moment zu sagen, okay, wenn die schlimme Nachricht kommt, was gibt es denn für positive Wege, die ich dann gehen kann? Ja, ich kann es verschenken. Ich kann vielleicht irgendwo ein Zuhause finden, wo einer happy ist, dass er dreimal in der Woche durchs Gelände mit dem Schritt gehen kann. Wir haben ein Pferd bei Ernstes mal verkauft. Das ist jetzt bei einem alten Mann, die gehen Schrittausritte durch den bayerischen Wald. Beide sind happy. So, oder halt, ich sage eben, ja, dann wird er zum Coaching-Pferd. Aber es ist ja meine Wahl, wie ich mit diesem Niederschlag umgehe. Und entweder sage ich, ich bausche den auf, ich mache den groß, ist eine Energiesache, ich gebe da ganz viel Energie rein. Sind natürlich auch viele Menschen, die gerne leiden, die sich das gut antrainiert haben, das Leid, oder durch soziale Kontakte gelernt haben, Leid hat den Vorteil, ich kriege Aufmerksamkeit. Oder aber, dass ich sage, nein, ich will ein erfülltes, zufriedenes Leben leben. Und dazu, du hast das eben in der Anmoderation so schön gesagt, da gehören nur Ups und Downs zu. Und ich habe mal in einem Stall mit einer Frau gesprochen, das war ganz spannend, die selber Morbus Crohn hat, also die hat genug Probleme in ihrem Leben, diese Darmkrankheit. Und die sagte, früher war das ganz normal, dass Menschen in den Krieg gezogen sind, dann sind die da geblieben, die sind nicht nach Hause gekommen, die Menschen haben viel mehr mit Leid und Trauer leben müssen. Und heutzutage meint jeder, wir müssen alle ein Happy Life haben. Das ist so nicht, Leute. Es wäre schön, es ist wünschen, ich wünsche euch es allen, aber...
Naja, da gibt es ja diesen zeichnenden Spruch, dass jemand, der wirklich krank ist, einen Wunsch hat, gesund zu sein. Und alle, die gesund sind, haben 1000 Wünsche. Und das ist leider so. Da denke ich manchmal, das hört sich jetzt wirklich doof an, aber ich bin wirklich körperlich fit. Ne? Ich bin selten krank, habe einmal in meinem Leben Antibiotika genommen, wenig Verletzungen gehabt. Manchmal denke ich, ich muss mir mal richtig wehtun, um mal richtig auf die Schnauze fallen, um dankbarer zu sein.
Kann sein.
Ja, also Gottes Willen, Klopf auf Holz. Aber manchmal, meine Probleme hätten ja manche gerne, denke ich. Auf der anderen Seite belasten die mich und machen mir Gedanken.
Du bist ja du bist ja nicht derjenige, der...
Ja, aber da denke ich doch manchmal, jetzt krieg dich doch mal ein und reiß dich mal am Riemen. Also da habe ich auch so zwei Herzen in meiner Brust. Kopf und Herz haben wir vorhin gesagt in der Folge davor. Ne? Also auf der einen Seite kann man das alles blumig und positiv sehen und ist nicht so schlimm. Und auf der anderen Seite kann ich mich da innerlich verlieren und mit Gedanken auseinandersetzen. Also ich habe keine Schlafstörungen und so, ich schlafe sehr gut, Gott sei Dank. Das ist, glaube ich, ja bei vielen Menschen dann nicht so. Ne? Aber ich bin da so hin und her gerissen zwischen, boah, Linda, du hast ein Leben, du solltest einfach nur dankbar sein. Und ich bin gesund und ich habe eine tolle Familie und ich bin erfolgreich. Und trotzdem ist man manchmal nicht so zufrieden, wie man vielleicht sein sollte.
Aber es liegt wahrscheinlich eher daran, dass du dann auch so ein, ich sag mal, rastloser Mensch bist, der weiterkommen will. Ne? Das ist ja diese Entwicklungslinda, die da in dir
dreht. Ja, aber warum bin ich so
rastlos? Da gibt es ja dieses schöne Buch, wo, wie gesagt, ich kenne leider den Titel nicht. Vielleicht können wir unsere Community mal fragen. Vielleicht kennt ihr das, wo es um Jungen und einen Hund, also eigentlich geht es um den Hund, der sitzt halt im Garten und guckt halt immer über den Zaun und hat einen tollen Freund da, ein Kind, mit dem er immer spielt und so. Und eines Tages die Gartentür auf. Und dann sitzt er da und sagt, ich hab doch alles. Und dann denkt er, aber es muss ja mehr als alles geben. Und dann geht er durch das Gartentor und erlebt Abenteuer. So. Ich denke mal, wir werden halt mit dem Bindungsgefühl, Bedürfnis nach Bindung geboren und wir werden mit dem Bedürfnis nach Entwicklung geboren. Und das Entwicklungsding ist halt in dir drin. Und wir entwickeln uns ja nur dann weiter, wenn wir sagen, okay, die jetzige Situation,
Muss ich immer.
Der ist noch nicht so optimal für mich. Ich will da mehr oder ich will es anders oder so. Und es gibt halt Menschen, da ist dieser Entwicklungstrieb sehr, 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 sehr groß drin.
Ja.
Also ich bin so ein Mix, glaube ich. Ich bin auf der einen Seite, ich liebe Entwicklung. Ich liebe es auch, Menschen zu entwickeln. Ich finde es total schön, so Abenteuer zu bestehen, wo ich mir auch die Knie aufschlagen, wo ich merke, ich bin da, ich lebe so. Weil ich, egal ob Schmerz oder Freude, ich will Intensität will ich haben, so, ne? Also so diese ganz so Hutschi-Gutschi, alles ist so ein bisschen nett, ist jetzt nicht so meins. Ich beiße auch mal gerne einen Kirschkern in den Kuchen, weißt du, so, ich fühle mich dann einfach sehr gut. Aber es gibt halt auch diese andere Seite, wo ich sage, und jetzt bist du mal mit dir, du kommst mal runter, du genießt mein Essen. Ich kann beides, ich muss aber bewusst damit umgehen, damit ich nicht mich auch zu schnell renne dann irgendwann. Ne? Da muss ich sehr viel Bewusstsein zu entwickeln. Meiner Meinung nach, und das ist natürlich jetzt so ein Generationending, ich merke das immer, wenn ich mit den Führungskräften in den Unternehmen spreche, ist leider jetzt so eine Generation, die kommt, die eben dank der Drohneneltern, geiles Wort, Helikoptereltern, Drohneneltern, nie gelernt haben, sich selber ihre Resilienz anzutrainieren. Das heißt, die fallen, da wird aus jedem blauen Fleck wird direkt eine OP gemacht. Also es wird immer overpaced, ohne Ende von den Eltern. Die machen am besten noch die Brotdose im Kindergarten auf und dann sind da Gurkenscheine, die sind in Sternchenform gestanzt und so. Und irgendwann rennen die Kinder rum. Wieso kriegen keine Gurken mehr in Sternchenform? Ist ja auch süß, ist auch schön mal, macht das, ja. Aber ich bin auch ohne Gurken in Sternchenform glücklich groß geworden, weil Liebe auf eine andere Art und Weise gezeigt wurde. Wie ja bei dir auch. Ihr wart ja immer eine leistungsstarke Familie. Aber ihr wart immer füreinander da. Und ich merke einfach, dass gerade in Unternehmen, da ist überhaupt kein Leistungswillen mehr da. Null. Die meinen alle, sie kriegen das an. Also man muss jetzt
nicht fahren.
Die wollen auch von vornherein Gehälter haben.
Und den Work-Life-Balance.
So, ja, Work-Life-Balance, am besten 4 Tage die Woche oben mit vollem Lohnausgleich, wo ich denke, Leute, nichts für ungut. Aber wir wollen ja auch was erwirtschaften und wir wollen ja weiterkommen, auch mit einem Unternehmen. Und wenn ich dann diese Haltung sehe, dass Menschen, die von der Uni kommen, genauso viel haben wollen wie ein Senior Manager, da denke ich mir, mit welchem Ego rennt ihr durch die Welt? Ihr verdient Geld, jetzt dient doch erstmal, zeigt doch erstmal, was ihr tun wollt, damit ihr überhaupt die Berechtigung bekommt, ein gewisses Gehalt einzufordern. Ich finde das eine Katastrophe. Und auch diese Belastbarkeit, die ist überhaupt nicht mehr da. Sie ist wirklich, en gros, natürlich hast du immer Ausnahmen, die ist nicht mehr da.
Ja, das ist.
Schön, sind Unternehmen.
Ich bin da hin und her gerissen. Ich bin auch, ich denke, Work-Life-Balance kann man drüber sprechen, wenn man mal geworkt hat. Punkt eins, ne?
Ja, Leben tun wir,
ne? Und umgekehrt haben die natürlich durch Social Media ganz andere Einblicke. Als wir so jung waren, haben wir diese ganzen Ideen gar nicht gehabt und sind auch gar nicht drauf gekommen. Und umgekehrt sehen die auch, was ihre Eltern sich den Arsch aufgerissen haben, vielleicht im Burnout landen. Und auf der anderen Seite sind sie smart genug zu sagen, das passiert mir nicht.
Das ist gut daran. Ne? Genau. Das ist gut daran. Nur dann darf man natürlich auf der anderen Seite nicht etwas
in Auditant
fordern.
Ja.
Also ich finde das ja auch super. Mein Sohn ist ja auch mein bestes Vorbild. Wie gesagt, wir haben das Fitnessstudio, was jetzt kostentragend mittlerweile ist. Also wir haben es geschafft. Wo dann mein Sohn sagt, nö, ich beantworte Mails nur einmal am Tag. Da bin ich am Anfang auch noch gelaufen. Jetzt kannst du nicht bringen. So, da lerne ich aber auch von, sag ich, ja, warum eigentlich nicht? Ja, warum eigentlich nicht? Und wenn ich der Meinung bin, die zweimal am Tag beantwortet werden zu müssen, dann kann ich mich ja in Bewegung setzen, ne? Aber natürlich, die haben ein viel angenehmeres Leben. Der erwartet aber jetzt auch nicht direkt Billionär zu sein. Weißt du?
Ja.
Der weiß genau, wenn ich nur einmal am Tag die E-Mails beantworte, kriege ich den Benefit raus. Der reicht mir aber.
Aber sind da ehrlich? Wir kennen beide Millionäre, ne?
Ja, die.
Sind die glücklicher? Sind die zufriedener?
Manche ja, manche nein.
Ich finde bei vielen, also ich kenne wirklich sehr reiche Menschen, wo ich denke, boah, die müssten doch die Sonne aus dem Hintern
strahlen. Ah, die haben andere Themen.
Ja, die sind immer nur noch am Rennen, weil sie auch Angst haben, das dann wieder zu verlieren oder für ihre Familie zu verlieren oder so. Und da finde ich hat...
Ich möchte gerade mal die Haare ein bisschen weg, weil die aus dem Mikro hängen.
Über dem Mikro hängen. Also da finde ich, das hat im Endeffekt nichts... Also Geld gibt natürlich Sicherheit, aber ich finde, das wird auch sehr überbewertet zum Teil. Man merkt das ja auch, wenn man sich
Dinge
kauft. Ne?
Ja, ja.
Wenn man erwachsen wird, merkt man ja, dass man diese ganzen Dinge nicht braucht, Statussymbol etc. und so, dass das hier alles nichts bringt, wenn dann einer von deiner Lieben schlimm krank ist oder so, ne? Und das finde ich wirklich...
Ich habe ein total nettes Beispiel. Ich habe von meinem Mann zum 20. Geburtstag, zum 20. Hochzeitstag ja meine Datejust. Da habe ich eine Rolex bekommen, liebe Leute. So. Ich hätte sie mir selber nie gekauft. Mein Mann hat sie mir geschenkt. Ich habe mich total gefreut. Das ist jetzt mein Ehringersatz.
Ja.
So. Jetzt war ich beim Juwelier, weil das Armband war so ein bisschen, schloss nicht mehr so. Und da sagt die zu mir, ja, wir können ja ein neues Armband dran machen. Kostet dann irgendwie 3.500 Euro. Dann habe ich zu der Frau gesagt, ja, könnten wir erstens, ich investiere das nicht da rein, das ist mir eine Uhr nicht wert. Und zweitens, wenn ich jetzt das Armband, ist doch nicht mehr meine Uhr. Ist ja nicht mehr die Uhr, die mein Mann mir geschenkt hat. Da guckst du mich an, ja, aber es ist ja neu. Sag ich, nee, ist mir völlig egal.
Geht um.
Also insofern, da ist der ideelle Wert, der dahinter ist. Ne? Sag ich mal, in den Kreisen, wo ich mich bewege, ist es schon gut, eine schöne Uhr zu tragen, weil natürlich auch entsprechend diese Kreise das auch irgendwo erwarten. Also im Sinne von beruflicher Kreise. Aber das ist der ideelle Wert, der dahinter steckt. Für mich ist aber wichtig im Thema Resilienz, mir geht es gar nicht darum, dass jetzt Millionäre glücklicher sind oder weniger glücklich sind. Oder ich bin ja auch kein Millionär, aber ich finde so dieses Thema Resilienz, wie gehe ich mit Niederschlägen um, wie gehe ich mit Rückschlägen um? Also mein Sohn beispielsweise, der hatte da auch seine Themen jetzt, weil der ist ja jetzt auch auf der Bühne gewesen, Bodybuilding. Und der hat dann zwischendurch, hat er sich den Fuß gebrochen, in einer Zeit, wo er eigentlich noch die Oberschenkel hätte trainieren sollen, schwierig mit gebrochenem Fuß. Das ist aber nicht diagnostiziert worden, das heißt, das hat ewig gedauert, bis er den überhaupt mal belasten konnte. Und am Ende, 2 Wochen bevor der auf die Bühne ging, man muss wissen, wir machen dann so ein halbes Jahr lang, gehen wir in eine richtig harte Diät, also 1400 Kalorien. Das heißt, wenn du diätest, hast du Hunger, kaufst mit ein. Wenn ich abnehmen will, ich habe Hunger, es sei denn, ich baller mir jeden Tag 3 Salatgurken ein, damit mein Magen gefüllt ist. So. Aber ich habe Hunger, kaufe ich mit ein, weiß ich. So. Und dann sagte er kurz vor, 2 Wochen vorher, er wüsste nicht, ob er es durchzieht. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Schatz, ich glaube, da kommen gerade 2 Themen aufeinander. Das erste Thema ist, du hast noch nie einen Niederschlag in deinem Leben erlebt. Gut, er hat seine Oma in den Tod begleitet, aber er hatte jetzt noch nie Sorgen gehabt. Der ist, bei uns ist, war immer jemand zu Hause, der hatte immer Essen auf dem Tisch, das war bei mir anders. Ne? Also ich bin noch schon mit dem Schlüssel nach Hause gegangen. Das heißt, meine Herausforderungen in meiner Kindheit waren schon viel höher. Ich bin weiter im Leben, ich habe so viele Niederschläge schon erlebt, die hat er ja noch gar nicht gehabt. Das heißt, er konnte ja noch gar nicht so die Resilienz aufbauen. Dann habe ich ihm als Mutter gesagt, also als Mutter, ich liebe dich auch, wenn du abbrichst. Ich spreche als Athletin, du hast 3 Jahre dafür gearbeitet. Zieh durch, kneif deinen Arsch zusammen und zieh durch, stell dich auf die Bühne und danach hast du für dich auch einen Abschluss gefunden. So, jetzt hätte ich ihm auch sagen können, du, ich verstehe dich total, lass das bloß sein. Da hätte ich aber nicht ihm beigebracht, Resilienz zu entwickeln. Und das war zum Beispiel ein Thema jetzt, da hat er klar für sich eine Resilienz entwickelt. Der hat auch nachher Fazit gezogen und hat dann gesagt, also wenn ich das nächste Mal wieder einen Fuß breche in der Prep, breche ich die ab, weil ich kann mich nicht so entwickeln, wie ich mich entwickeln will. Also auch so ein Unzufriedener. Sag ich, du, stehe ich völlig dabei, würde ich auch nicht machen. Ja. Aber jetzt, wo du 2 Wochen davor stehst, und das ist schon was, der hatte mental, war der echt am Boden. Durch die hormonelle Umstellung kriegst du auch so, ich sag mal, leichte depressive Schübe. Ob das gut ist oder nicht, sei auch dahingestellt, aber der hat sich da durchgebissen und am Ende des Tages finde ich es gut, weil der wird auch in seinem Leben auf einmal, ich sag mal, wenn er mit seiner Frau vielleicht ein Kind hat, lass mal ein behindertes Kind auf die Welt kommen.
Ja, oder das Kind ist schlimm krank.
Ja, oder weißt du, also du musst ja irgendwo gelernt haben, mit diesen Problemen auch umzugehen und nicht auf einmal zu sagen, ich bin da mal weg.
Genau, beim Kind geht das nicht mehr. Da musst du handlungsfähig sein und das Kind unterstützen und ihm helfen.
Ja, aber ich habe auch zum Beispiel jetzt einen Fall von einer Person, wo ich peripher mit zu tun habe, die sehe ich ganz selten. Da hat der Mann sich jetzt nach 36 Jahren getrennt. Die haben 2 kleine Kinder. Und er sagt, die Kinder sind mir jetzt auch scheißegal, weil ich will jetzt mich mal leben. Und da steht die Frau und kriegt Brustkrebs, hat Brustkrebs. Und er trennt sich gerade von ihr. Also die Menschen gibt es auch. Die dann nicht loyal, da stehen sie dann, pass auf, ich will die Beziehung nicht mehr, aber ich bin natürlich bei dir. Ne? Ich finde, also Resilienz fürs Leben finde ich so wichtig. So verdammt wichtig. Aber die Frage ist halt, wie trainiert man es? Ne? Dazu muss man ja auch Niederschlägen begegnen.
Genau, sie annehmen. Damit konfrontieren, auseinandersetzen. Und für mich hat es auch ein bisschen was generell, glaube ich, um zufriedener im Hier und Jetzt zu leben, damit zu tun, dass man demütig wird. Und dafür helfen natürlich Erfahrungen wie Krankheitsfälle an einem selber, im Umfeld, Schmerzen, dass wenn man diese Sache dann, das Tal durchschritten ist, wenn man so möchte, dann geht es wieder einen Berg hoch und dann geht es auch irgendwann wieder einen Berg runter, dass man demütiger wird und man das auch mehr zu schätzen weiß, was man hat. Und da bin ich ja auch von ihr hochgroß geworden. Ne? Also, ich habe eine tolle Familie, meine Eltern haben es zwar früh getrennt, ich habe früh Verantwortung genommen, aber ich war erfolgreich. Als meine Eltern sich getrennt haben, war ich 20. Und mit 21 bin ich ja schon selbstständig geworden. Deswegen sage ich auch da, ich war ja gar nicht so jung. Meine Schwestern waren viel jünger, die sind 9 Jahre jünger. Ne? Deswegen dacke ich da, manchmal darf ich mich nicht so anstellen. Ich habe dann früh Verantwortung übernommen, aber es hat ja alles funktioniert.
Das war echt cool. Ja, nicht so die Momente gehabt, genau. Aber jetzt total.
Und auch privat mit meinem Mann, da gab es viele Schicksalsschläge in der Familie. Und deswegen waren wir vielleicht auch so lange zusammen, obwohl wir uns vielleicht schon ein bisschen auseinandergelebt hatten. Aber man hat ja super funktioniert.
Es hat gab keinen Grund, ne, dass irgendwie.
Ja, oder Frage zu ich hätte nie in einer schwierigen Situation meinen Partner verlassen.
Würde ich
auch. Weil ich kann funktionieren. Ich habe die Energie, ich schaffe das. Ne? Also es belastet mich nicht so, wie ich gedacht habe. Ich meine, das habe ich jetzt im letzten halben Jahr gelernt, dass mich vielleicht doch mehr belastet hat, als ich gedacht habe. Und habe Gott sei Dank das Umfeld, was mich so sehr liebt, dass sie sagt, Linda, kümmere dich mal um dich. auch wenn du funktionierst und erfolgreich bist. Wir sehen dich, wir wissen, wie es dir geht, auch wenn du nicht mit uns drüber redest. Ne? Und es ist toll, wenn man so ein Umfeld hat, da bin ich sehr dankbar. Ne?
Ja, total. Ja, und die Unterstützung brauchen wir ja auch. Also wir sind ja soziale Wesen, wir sind ja keine Einzelkämpfer. Und deshalb ist es wichtig, auch mal nach draußen zu schauen und zu schauen, habe ich vielleicht das Umfeld, dass ich überhaupt Resilienz leben kann? Oder belastet mich mein Umfeld so sehr, dass es mir so viel Energie raubt, dass ich gar nicht resilient sein kann? Ne?
Da sind wir bei dem Thema von der letzten Folge Trennung. Da muss man auch irgendwann mal einen Strich ziehen und sagen, dass man kann sich helfen, Ups und Downs, auch in Beziehungen, ganz normal, aber gerade in Partnerschaften ohne Kinder etc., da muss man dann auch mal egoistisch sein und sagen, das zieht mir auf Dauer zu viel Energie. Ich bekomme keine Energie zurück. Und das hat ja nichts mit finanziellen Relationships zu tun, sondern mit zwischenmenschlichen Emotionen und positiver Energie. Und da muss man dann auch mal einen Strich ziehen.
Mhm. Aber guck mal, du lebst doch auch in deinem Turnierreiten Resilienz. Du hast doch Niederschläge, du hast doch Momente.
Das ist ja total normal.
Ja, total. Aber es gibt halt Menschen, die kriegen jetzt keine Platzierung oder die kriegen nicht, können nicht die Trophäe hochhalten. Das hast du ja genauso, aber du gehst ja anders damit um. Das heißt, du hast ja schon gelernt, resilient zu sein. Vielleicht, weil du gerade in diesem Turnierreiter-Business einfach gelernt hast, dass es eben nicht nur Ups gibt, sondern auch Downs. Ja? Und das auch, ich finde, Resilienz hat auch ganz viel damit zu tun, das zu akzeptieren. Zu sagen, okay, es geht nicht immer nur bergauf. Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Kindheit hatte, wo ich wohlbehütet groß geworden bin, wo es immer weitergegangen ist, wo mir die Dinge aus der Hand genommen wurden, dann habe ich ja nie einen Down erlebt. So, du in der Turnierreiterei, du hast Ups und Downs. Und wenn ich dann sehe, wie manche Reiter, ich sage jetzt mal gar nicht so gut sind, aber die Erwartung ans Leben haben, jetzt da ihre Platzierung zu holen oder unter den ersten so und so viel zu landen, dann denke ich, das hat ja auch nichts mit Resilienz zu tun. Das ist ja ein Traumland, was die sich da aufbauen. Und dann kommt die Enttäuschung und dann sind alle anderen schuld. Das ist nicht resilient. Resilienz ist zu sagen, was ist denn mein Anteil an der Situation und was kann ich an diesem Anteil verändern, um es zu etwas zu führen, was dann weitergeht oder was dann wieder gut wird. Ja, das ist ja Resilienz. Und Resilienz hat nichts damit zu tun, zu sagen, ja, ich habe jetzt was Scheiße, ich war total kacke, boah, ist das scheiße, boah, ist das kacke, boah, ist das kacke und irgendwann aufzuhören und dann zu merken, ja gut, wir machen halt weiter. Das ist ja nicht Resilienz. Das ist ja ein Baden in diesem Selbstwertgefühl, was viel zu hoch angesetzt ist, im Sinne von Wertigkeit, zum Beispiel meiner Qualität des Reitens gegenüber.
Ja, ich glaube, da ist Resilienz, kann man auch simpel sagen, ist erstmal die Situation reflektiert zu analysieren, egal in welchem Kontext. Genau. Und dann handlungsfähig zu werden, um lösungsorientiert zu handeln und verschiedene Lösungen auszuprobieren. Und da sind wir auch schon wieder. Wir werden verschiedene Lösungen ausprobieren. Vielleicht klappt die eine, aber die andere.
Aber die andere
nicht. Genau. Oder umgekehrt. Vielleicht habe ich mir 10 ausgedacht und es kommt gar nicht so. Mhm. Da fehlt mir manchmal die Geduld. Ich brauche dann auch schon 10 Lösungen im Kopf, anstatt einfach mal abzuwarten.
Oder mal eine anzugehen.
Ja, nee, das kann ich schon.
Ja?
Aber
du manchmal, hast du 10 im Kopf.
Genau, ja, aber manchmal brauche ich die gar nicht. Manchmal kann ich einfach mal einmal durchatmen, dann kommt die Lösung schon irgendwie von selber. Manchmal habe ich auch schon zu viele Optionen im Kopf. Ne? Aber da bin ich ja wieder in der Zukunft der Mensch. Ne?
Ich habe zuletzt mal einen Termin gehabt, da habe ich auf einmal gedacht, ah, du musst den Termin absagen und hatte aber dann noch ein Telefonat und nach dem Telefonat, gucke ich ins Handy, wurde der Termin von der anderen Seite abgesagt und ich gesagt, guck mal, hat sich mal wieder selber gelegt. Mhm. Oder gestern war ich zum Beispiel im Coaching. Und plötzlich kommt ein Anruf und ich denke, wieso rufen die an? Das war ein Neukunde. Und dann sage ich, ich muss kurz drangehen, Entschuldigung, bin rangegangen und habe dann nur gesagt, ja. Und dann kommt, wann bist du denn da? Ich so, wo, wann? Und dann sagte derjenige, ja, wir haben doch jetzt eine halbe Stunde Termin. Ich so, und das ist dann auch Resilienz, ganz einfach zuzugeben, ich habe es vergessen. Ich sage, Entschuldigung, ich habe es mir wirklich nicht eingetragen, ich habe es vergessen. Und dann lachten die auf der anderen Seite und sagten, lustig, weil wir haben es auch vergessen. Wir saßen hier gerade und dachten, ich habe den Termin mit Nicole gar nicht eingetragen. Alles entspannt, jetzt haben wir ihn verlegt. Aber in dem Moment auch nicht sich zu schämen dafür, zu sagen, oh mein Gott, was habe ich da getan? Sondern zu sagen, okay, ich bin ehrlich, ich habe es vergessen, ja. Und das aber mit einer Leichtigkeit zu sagen, weil wir sind Menschen. Also auch das ist resilient. Nicht mich daran jetzt aufzureiben und mir Vorwürfe zu machen. Das ist auch sowas, ne? Viele Menschen machen sich Vorwürfe, sondern sagen, ich bin ranschlich. Es ist passiert. Haken dran. Finden wir zur Lösung. Wir nehmen einen neuen Termin. Und witzigerweise, wie gesagt, die andere Seite hat es auch vergessen. Die haben dann auf einmal so selber gedacht, die Nicole kommt gleich.
Es hat ja auch was mit gewisser Größe zu tun, sich in dem Moment einen Fehler einzugestehen.
Ja.
Passiert.
Ja.
Da sind wir wieder bei Fehlern.
Ja.
Man muss nicht immer alles, dass man Dinge mal vergisst, weil man zu viel um die Ohren hat und so. Wenn man das authentisch nett erklärt, hat das Gegenüber da auch ein Verständnis für. Also denken sie vielleicht, die findet mich doof oder die hat keine Lust. Und für mich hat Resilienz so im Nachhinein, wenn ich jetzt drüber nachdenke, noch viel mit Profi-Sein zu tun. Guck mal, da, wo wir Profi sind, sind wir sehr resilient. Mhm. Also Turniere reiten stresst mich gar nicht. Natürlich bin ich mal positiv aufgeregt und freue mich. Aber ich habe beim Reinreiten Plan A, B, C, D im Kopf als Profi. Manche haben Plan A und können eventuell auf Plan B rumswitchen. Und ich habe ja schon jeden Fehler gemacht. Deswegen bin ich so resilient in diesen Stresssituationen. Ich hatte die falsche Nummer dran. Der Bügel hat sich gelöst. Der Zügel ist abgegangen. Das Fett war zu frisch, das Fett war zu müde. Die Stangen lagen zu weit, zu eng. Ich war zu früh, ich war zu spät. Und das ist, glaube ich, diese Resilienz. Du bist Resilienz, wenn du viel Erfahrung hast.
Ja, was du am Anfang gesagt hast, oder Chatty halt auch gesagt hat, dass du es trainieren kannst. Du hast es halt trainiert. Ich meine, du wirst immer in die Situation reingeworfen, weil du nur bei Kundenpferde reitest und du hast es halt trainiert. Aber das ist halt wichtig. Wir müssen Wiederholungen da reinbringen. Das ist wieder dieses Routinending.
Ja, und alles Neue ist schwer.
Ja, natürlich.
Spiel das erste Mal Tennis. Geh das erste Mal schwimmen.
Ja.
Ist scheiße schwer.
Ja, aber geh jetzt erstmal ins Fitnessstudio, schon hast du Muskelkater. Ne? Tut halt weh am nächsten Tag und am übernächsten Tag noch mehr.
Ja.
Also es ist ganz normal.
Ich frag Chatty nochmal, der hat nämlich noch eine Sache geschrieben, die ich ganz gut fand.
Ja.
Resilienz heißt nicht, keine Angst zu haben. Resiliente Menschen erleben genauso Stress, Trauer oder Angst. Der Unterschied liegt darin, wie sie damit umgehen.
Ja, genau.
Psychologinnen betonen, Resilienz bedeutet nicht toxische Positivität, sondern flexible Anpassung.
Ja.
Und man ist flexibel, wenn man viel Erfahrung hat und viel Übung.
Und das wichtige Wort, finde ich, noch zusätzlich ist das Thema Anpassung. Weil viele Leute sagen, ja, aber ich will ja authentisch sein. Ja, aber das heißt ja nicht, dass ich mich nicht situativ in meinem Verhalten anpassen kann. Also der Einstein hat mal so schön gesagt, ich glaube, wie war's? The measurement of intelligence is the ability to change. Und das ist die Anpassung. Also das ist Evolution, liebe Leute. Wenn da ein Vogel ist, der da irgendwie ein Ei fressen will, ja, ein großer Raubvogel, ja, der hat auch irgendwann gelernt, einen Stein ins Maul zu nehmen, aber ist ja trotzdem immer noch der Adler geblieben. Ja, und haut halt das auf. Wenn der sich nicht angepasst hätte, dann wäre er verhungert. So, und wir sind ja in unserer Gesellschaft gar nicht in dem, also viele, entschuldigt bitte, ich will da keinem auf die Füße treten, viele gar nicht in dem Bereich, dass sie sagen, ich muss hier Hunger darben. Also essen tun wir alle. Jeder hat auch heutzutage ein Handy. Wenn ich immer höre, ich habe kein Geld, ja, dann verkauf doch dein Handy. Also ich bin so groß geworden, wir hatten halt nichts. Und wenn meine Mutter, wenn sie mir ein Fahrrad ermöglichen wollte nach der Scheidung meiner Eltern, dann hat die von irgendwem ein Fahrrad geholt, wo drei Gänge kaputt waren. Dann hat die das von einem Arbeitskollegen für 5 Mark, hat sie mir damals erzählt, umstreichen lassen in rosa. Und dann hat sie irgendwo noch im Keller irgendwo bei irgendwem für 3 Euro noch Weißwandreifen geholt. Aber ich hatte mein Fahrrad.
Hat eine Lösung gefunden.
Die hat sich angepasst. Die hat gesagt, okay, dann ist es nicht das super Sportrennrad, aber sie kriegt ein Fahrrad. Und deshalb hatte ich auch bei aller Armut, die wir hatten, und wir hatten Schimmel unter der Decke, Sozialwohnung, ein Kaltwasserhahn in der Küche, sonst gab es keine Wasserhähne in dieser Wohnung. Wir waren wirklich sozialer Wohnungsbau, also richtig Arbeitermilieu, aber richtig tiefes Arbeitermilieu auch. Ich habe nie das Gefühl bei meiner Mutter im Leben mit meiner Mutter nach der Scheidung meiner Eltern gehabt, dass mir irgendetwas gefehlt hat.
Toll.
Also das ist auch dann dieses Anpassen, das reicht dann in dem Moment. Und auch das, was ich jetzt so lebe mit meinen Pferden, mit meinem schicken Auto, mit was auch immer ich habe, ich könnte heute am Tag, und das ist nicht daher gesagt, davon loslassen, in eine 60 Sachen zu 260 oder alleine mit einer 20 Quadratmeter Wohnung ziehen, ich wäre glücklich, weil ich selber mich anpassen kann.
Und ja, das ist ja gerade bei mir der Fall. Ich bin gerade von 180 Quadratmeter aus in eine 60 Quadratmeter Wohnung gezogen.
Da schau, guck.
Dachgeschoss ist arschheiß und ich genieße es trotzdem.
Ja.
Naja. Ne? Also es ist nicht das Drumherum.
Nee. Wie ich mich in meiner Einstellung anpasse, ist Einstellungssache, finde ich auch. Also zu sagen, mit welcher Einstellung gehe ich daran und wie passe ich mich dem an? Mit meiner Reitbeteiligung jetzt auch. Ich habe am Anfang gesagt, ja gut, dann reitest du ja nur 2-mal die Woche. Und dann habe ich gesagt, hey, du kannst 2-mal die Woche reiten, weil der Kleine ja erstmal raus war und Lotte ja verkauft war. Und dann ist mir bewusst geworden, hey, du hast das Privileg und das mache ich jetzt für einen bestimmten Betrag. Das heißt, ich erkaufe mir ja die Möglichkeit, ein Pferd reiten zu dürfen, was ich auch echt mag, dieses Pferd noch zusätzlich. Ich bin total happy, ich kann wieder Unterricht nehmen. Es ist einfach eine tolle Zeit, die ich gerade habe. Ja, es ist anders. Vorher hatte ich ein eigenes Pferd. Jetzt geht der Kleine wieder ins Training, das heißt, es ist ja alles gut geworden. Ich habe keine Ahnung, ob das in einem halben Jahr immer noch so gut ist. Aber ich habe mich angepasst und sage, ich denke jetzt wieder positiv, wir werden jetzt diesen Weg gehen. Aber finde ich was total Wichtiges. Erstens dieses Thema Anpassung, also immer hübsch flexibel bleiben. Ganz wichtig. Hinterfragt eure Glaubenssätze, sagt, ey, welche Haltung habe ich denn der ganzen Sachen gegenüber? Wie wäre es denn, wenn ich eine andere Haltung jetzt gerade entwickeln würde? Nämlich nicht, oh mein Gott, die Welt geht unter, sondern guck mal, da ist ein Sonnenstrahl.
Genau.
Und das ist auch was, wenn ihr morgens aufwacht, es ist so wichtig zu verstehen, dass unser Unterbewusstsein so ein Riesending ist. Ich habe ja diese 11 Kilometer da aufgemacht und unser Bewusstsein 5 Millimeter von den 11 Kilometern ausmachen. Aber es ist wichtig zu verstehen, ich kann ja meine 5 Millimeter nutzen, mein Bewusstsein, und ich kann sie justieren. Und wenn ich morgens aufwache und sage mir, das wird ein Kacktag, da sucht mein Gehirn nach Beweisen. Das hat nichts mit Resilienz zu tun. Resilient bedeutet zu sagen, okay, ich bin offen für den Tag. Man muss ja noch nicht mal sagen, ich bin total positiv. Also es geht nicht darum, dass ich alles immer toll finde und alles ist super. Ist es nicht. Das ist diese toxische Positivity. Sondern zu sagen, ich mache mich auf für den Tag. Und ich spüre, wenn mir gute Dinge begegnen. Und ich spüre, wenn mir negative Dinge begegnen. Aber ich lasse nicht zu, in Abhängigkeiten zu den negativen Dingen zu kommen. Sondern ich gebe denen einen bestimmten Raum. Ja, ich spüre, was hat eine Angst, Trauer? Ich spüre das. Ich nehme das auch an. Ich sage, hey, das ist das Gefühl, das darf auch jetzt da sein. Weil dann baut es sich auch viel schneller ab. Und dann daraus zu sagen, und jetzt möchte ich mich aber dahingehend anpassen, zu sagen, wo sind die Lösungen? Was kann ich am positiven Ding daraus sehen? Wie mit dem Wildern, wo ich dachte, dann würde halt mein Coaching fährt. Ja, also, aber ob ich das dann so entscheide, weiß ich heute noch nicht. Es ist aber zumindest eine Art, jetzt resilient zu sein, damit umzugehen und zu sagen, hey, auch in dieser negativen Situation versuche ich nach Lösungen zu sehen und nach Dingen, wie ich mich anpassen kann, damit es trotzdem vielleicht in einer irgendeiner Art und Weise gelingt. Aber man muss es halt trainieren. Man muss es trainieren und es ist eine Selbstverantwortung. Und wenn du jedes Mal auf ein Pferd steigen wirst und wärst der Profireiter, der sich jedes Mal dann verzehrt nach diesem Erfolggeilheit, wärst du ein unglücklicher Mensch. Dann wärst du nicht resilient.
Oder? Definiere Erfolg. Ne? Erfolg ist ja, wenn es besser wird.
Super.
Das ist die einfache Einstellung, ja, für mich.
Für andere ist es die Medaille.
Genau. Und das ist es eben nicht. Also ich hatte schon Siege, wo ich sehr unzufrieden war, weil meine Leistung einfach nicht gut war, die anderen waren noch schlechter. Und ich habe Erfolge gefeiert, wo ich noch Vierter war, aber mein Pferd war Bombe. Also ich bin super happy und die anderen waren besser.
Da gibt es auch dieses schöne Bild, was auf Instagram teilweise, wo so ein erster Platz da steht oder so steht da so und der zweite reißt die Arme und freut sich über den zweiten Platz.
Ne? Genau. Ja, das ist immer...
Ist Einstellungssache.
Ja, ist Einstellungssache. Und ich, kleiner Tipp an alle, hört morgens beim Zähneputzen schon gute Musik. Oder im Autofahren. Ich bin gerade voll auf dem Musiktrip. Das ist einfach geile Stimmung. Ja, viel. Country, Techno, Schlager.
Alles.
Ich auch. Welt umarmen. Tue ich schon am frühen Morgen. Und dann stehst du schon mit dem richtigen Fuß auf. Vergleicht euch nicht zu sehr mit anderen. Das Ups und Downs sind da, werden immer kommen.
Und solange es
auch wieder hochgeht,
stellt euch den Lauf. Also ist auch was Resilienz angeht. Wir haben ja über das Training gesprochen. Stellt euch diesen Dingen.
Oder holt euch einen Profi, der euch hilft. Ne? Ja, oder das auch immer, irgendwer meint jetzt, wie, du nimmst Reitunterricht, du bist doch Profireiter. Also, ja, aber doch nicht da.
Darf ich da?
Und gerade als Profi, weiß ich doch, ist total schlau, zum Profi zu gehen, weil der kann mir so schnell helfen, dass du müsste ich mir aus den Finger ziehen, auch jetzt therapietechnisch, coachingtechnisch, sich mal mit einem neutralen Gegenüber auszutauschen und wirklich Deep Talk zu machen, damit man ein guter Coach und Therapeut fragt einen ja die richtigen Dinge, die man sich selber beantwortet. Das ist ja ein guter, ne? Der legt dir ja nicht die Antworten im Mund, sondern umgekehrt. Der bringt dich dazu, dass du dir selber Fragen stellst. Und das ist ja auch ein bisschen unsere Hoffnung hier. Ne?
Also ich habe ja jetzt mit einem jungen Mann, war ich klettern. Und ich bin ja immer so jemand, ich mache das übers Verhalten sehr gerne. Ne? Also die Leute in andere Handlungen zu bringen und dann die Erlebnisse emotional darüber auch zu fühlen. Und der ist über sich hinausgewachsen. Ich war so stolz auf ihn. Der ist, wir waren im Kletterpark und dann waren diese Ziplines da. Das Lustige war, und das war wirklich, das war der Oberknaller. Ich habe gesagt, du bist im Lead, du suchst dir die Tracks aus, die wir gehen. Und er wusste nicht, was kommt. Und dann sagt, und dann war ein Track, da war oben ein Vater schon ganz, ganz hoch in den Bäumen, da war so ein Mittelsteg noch, also wo wir dazu. Und haben wir dann überlegt zusammen, da sind noch zwei Kinder davor, das dauert, haben wir die Zeit noch. Und dann sagt er, komm, wir gehen in die mittlere Gruppe. Ich so, alles klar. Er wusste nicht, dass er sich das Schlimmste ausgesucht hat, weil das Ding ging immer höher und irgendwann kamen 3 oder 4 Ziplines. Und er sagte, oh mein Gott, das kann ich nicht. Also er hatte wirklich Angst. Und in dem Moment habe ich halt gesagt, als Coach, pass auf, dann gehe ich jetzt vor. Ist das okay für dich? Dann gehe ich jetzt in den Lead. Also wir haben uns abgewechselt. Und der ist nachher, diese Ziplines, haben nachher sogar gesprungen.
Ja, aber du hast das gesagt, das wäre jetzt gut, wenn du das machst, sondern du hast es ihm indirekt vorgemacht.
Ich habe es ihm vorgemacht.
Und dadurch den Wert gegeben, Neugier geschaut.
Genau.
Weil manche werden dann sagen, nee, du musst das jetzt, damit du das schaffst, das brauchst du. Also Druck bringt, Druck erzeugt.
Nein, ich habe ihn mehr so mitgezogen.
Motiviert, gezeigt.
Gezogen. Und der stand nachher unten und sagt, das hatte ich nie gedacht. Und dann sage ich, ja. Und das sind Momente, wo man Resilienz entwickelt, weil man weiß, jetzt, wenn ich im Leben irgendwann vor einer metaphorischen Zipline stehe oder vor einem Sprung stehe, ich bin gesprungen, Ich bin da runtergerutscht und ich habe das gemacht. Also das heißt, ich habe das Erlebnis, die Erfahrung gemacht, dass das so ist. Was ich auch ganz spannend finde, um nochmal auf Unternehmen zu sprechen zu kommen, ich finde ganz viele, je höher Führungskräfte kommen, desto weniger resilient sind die. Also nicht jetzt, dass die Nicht-Resilienten hochkommen, sondern plötzlich vermischen sich bei denen die Welten. Das heißt, die führen ja ein 24-7-Business-Leben und dann haben die eine Familie zu Hause. Und dann nehmen die sich erstens keine Zeit mehr für sich selber und zweitens dadurch natürlich auch keine Zeit für die Familie. Und plötzlich kollidieren die Welten. Ich bin ja auch Advisor, das heißt, ich gehe auch zu Vorständen, Aufsichtsräten als Sparringspartner für solche Themen. Ich bin da auch nicht Coach, dass ich ihnen Rat rate, sondern ich bin dann wirklich jemand, der sich einfach unterhält und dann auch die Leute kommen lässt, was sie denn jetzt brauchen. Und das sind so intime Themen. Es ist ganz oft so, je höher diese Führungskräfte kommen, desto einsamer werden die.
Ja, weil die wissen, dass sie ihre Familie vernachlässigen.
Das ist ganz schlimm. Und dann betäuben die das noch mit noch mehr Arbeit.
Oder Alkohol.
Oder Alkohol, was wirklich so ist, ja. Und mit noch mehr Arbeit, was ja auch schon eine Droge ist dann in dem Moment.
Ablenkung.
Aber die sind halt nicht resilient. Die können halt, die sind nicht mehr in der Lage zu sagen, also ich kenne einen Menschen, der war sehr, sehr sportlich. Und der hat auch eine schwere Krankheit, die er mit sich trägt. Und jetzt geht er nicht mehr zum Sport. Und die ganze Muskulatur ist wieder weg. Ne? Und er fühlt sich schlaffer. Und ich habe nur gesagt, du musst, und dann musst du tun. Du musst in dich investieren, dich anpassen an deine Situation. Das heißt, du musst viel mehr Stärke in dir selber erzeugen, damit du auch die Stärke im Unternehmen hast. Und hinzu kommt dann auch noch, Verantwortung zu übertragen. Das ist so jemand, der kann nicht loslassen. Ja? Und das ist auch eine Erfahrung, die ich mache. Wenn wir wirklich über die ganz, ganz obere Führungsetage sprechen, sind ganz viele nicht resiliente Leute da, weil sie es verloren haben, weil sie es nicht mehr trainieren. Die trainieren das nicht mehr. Die trainieren nicht mehr, sich eine Auszeit zu nehmen. Die trainieren nicht mehr zu sagen, ich stelle mir den Wecker dann und dann und bevor ich in meine Mails gucke, ich gehe erst zum Sport. Weil du brauchst natürlich immer, wenn du die Niederschläge, Herausforderungen hast, auch einen Gegenpol. Weil ansonsten kommst du irgendwann in Schieflage, ne? Das ist so.
Da hat ChatGPT auch gesagt, und da bin ich ganz dabei, dass Bewegung essentiell ist, um Stress abzubauen.
Voll.
Und Resilienz hat ja viel mit Stress zu tun. Deswegen, und da bin ich jetzt mit diesen Führungskräften in der Vorbildfunktion. Jemand, der sich nicht um sich selber kümmert oder um seine Familie oder um seine Gesundheit, ist für mich kein Vorbild.
Nee, ist es
auch. Deswegen finde ich auch Rauchen extrem unattraktiv. Mhm. Trinken finde ich jetzt auch nicht super, aber Rauchen ist lächerlich. Es kostet Geld und es ist ungesund. Es ist einfach wirklich schlecht. Deswegen, da ist man ganz auch viel in der Vorbildfunktion, weil man sich nicht um sich selber kümmert. Um die anderen ist ja schön gut, aber als Führungsposition ist, glaube ich, schon gut, wenn jemand sagt, hier Leute, ich habe um 18 Uhr, hole ich mein Kind ab und fahre mit dem zum Sport.
Ja,
fände ich mega cool.
Ja.
Auch bei einer Geschäftsleitung würde ich sagen, sondern toll, dass der Prioritäten setzt, toll, dass der sich dafür einsetzt. Das ist eigentlich ein guter Vorbild. Ne?
Ich habe jetzt ein zweitägiges Seminar wieder am Pferd von einem Unternehmen und das ist so lustig, weil der hat dann gefragt, wann wir denn anfangen. Sage ich, du, wir fangen immer um 9 Uhr an, dann könnt ihr alle nochmal in die E-Mail gucken. Das kommt von dieser Führungskraft. Nee, ist zu früh. Also es geht gerade, die haben noch nie das Thema Leadership, also es ist Richtung Steuerberatung, die haben noch nie das Thema Leadership gehabt. Dann habe ich nur gesagt, du, dir ist aber schon klar, dass alles, was du tust, eine Wirkung nach außen hast auf deine Mitarbeiter. Ja, aber ich kann da nicht so früh aufstehen. Sag ich, das mag ja sein. Sage ich aber nochmal, dir ist schon klar, du kannst ja da nicht von deinen Menschen erwarten, dass die um 8 Uhr antanzen, wenn du selber erst sagst, ja, ich brauche erst mal meinen Schlaf. Wir haben das auch in unserer Agentur, da ist eine Person, die ist besser, kreativer, wenn die um 9:30 erst anfängt, aber die arbeitet natürlich nach hinten raus. Ne? Und dann sagt er zu mir, ja, wir fangen erst um 10 an. Sag ich, ist in Ordnung? Sag ich, können wir jetzt so machen, aber du weißt schon, mein Arbeitstag kommt um 5 auf, ne? Und du bezahlst trotzdem den ganzen Tag.
Ja. Lebt mit den Konsequenzen.
Ja, muss er dann. Da macht er große Augen, habe ich gesagt, du, es wird spannend an dem Leadership-Thema. Ja. Weil das ist ja auch jetzt nicht unbedingt resilient zu sagen, ich mach's mir bequem die ganze Zeit.
Ja, und zwischendurch muss man sich einfach mal zusammenreißen, ne? Also, deswegen, Resilienz ist trainierbar, ist positiv. Man sollte flexibel sein, man sollte reflektiert sein.
Anpassungsfähig
genau.
sein.
Und handlungsfähig werden.
Bewegt
auf,
euch.
Auf der einen Körper. Seite, Kopf und Körper, guter Hinweis. Auf der einen Seite sollte man vielleicht verschiedene Optionen parat haben. Und auf der anderen Seite aber vielleicht doch die Geduld, was mir manchmal fehlt, abzuwarten.
Und
welche Option denn wirklich passt, anstatt schon sofort zu viele Optionen anzubieten.
Das war ja praktisch beim Wilhelm so, wo ich gesagt habe, ich warte jetzt erstmal ab, was die Klinik sagt. Ne? So, und jetzt im Endeffekt ist es ja momentan gut. Und ich lebe jetzt auch mit dem gut. Ich habe mich dem jetzt angepasst. Und dieses, also ich finde es ganz spannend, wirklich dieses Thema Resilienz. Man muss auch dann mal sich in Situationen nicht davor weglaufen, wenn es mal schwierig wird, sondern wirklich sich da reinstürzen. Ich habe zuletzt noch von einem Piloten gehört, der seinen Pilotenschein gemacht hat. Und dann kamen hier Schlechtwetterwolken und so, ne? Und er wollte vorher mal umdrehen. Und sein Lehrer hat immer gesagt, flieg weiter. Und kurz vor den Wolken hat er gesagt, entscheide erst, wenn du davor stehst. Entscheide nicht schon viel, viel früher.
Und dann, wenn du es wirklich beurteilen kannst, ne?
Wenn du es beurteilen kannst, natürlich, das ist natürlich eine Expertise, aber selbst dafür musst du ja in deiner Resilienz sagen, okay, ich muss diese Erfahrung machen, um es korrekt zu beurteilen, weil ansonsten ist es ja eine Mutmaßung, die ich da in meinem Kopf habe. Ich fand das total spannend, er hat gesagt, flieg bis ran und dann entscheide.
Ja, auf der anderen Seite, also es gibt erstmal den Spruch von Dieter Lange, das ist ja so ein Coach auch, und der sagt, in der Pilotenausbildung lernst du never panic, was natürlich einfach gesagt ist wie getan, vor allem wenn es um Leben und Tod geht. Und umgekehrt, liebe Leute, wenn ihr richtig Stress habt, dann fragt euch mal, ob ihr gerade am offenen Herzen operiert und ob es um Leben und Tod geht.
Oder ob es eigentlich etwas ist, was in euch das Gefühl auslöst, aber es ist gar nicht die Relevanz.
Ne, deswegen, ich sage manchmal aus Spaß, wir operieren ja nicht am offenen Herzen. Und wenn jetzt ein Fehler passiert, passiert nichts.
Genau.
Und außer man lernt.
Genau. Oder wenn euer Kind mal eine 6 mit nach Hause bringt, ist es deshalb kein schlechterer Mensch. Das ist nur eure Erwartung, dass es bitte eine 3 schreiben soll oder so, ne? Hatte ich jetzt gestern.
Bitte halt durchs Abi, muss das nochmal machen oder macht eine gute Ausbildung?
Ja, genau. Und in dem Moment lernt, bringe ich mir wieder bei, resilient zu sein. Ne? Also mal schlechte Erfahrungen zu machen, vielleicht mal sitzen zu bleiben, dann zu sagen, oh, gefällt mir jetzt doch nicht so, das tue ich mal was dafür. Aber wenn ich dann jeden Abend da sitze und mit ihm lerne und lerne, trage ich ihn ja dadurch. Und im Endeffekt sitzt er dann irgendwann vielleicht vor einer Herausforderung im Leben und sagt, wieso ist denn da jetzt keiner, der mich jetzt hier durchträgt? Das ist nicht Resilienz. Ne?
Ja, und manchmal bei Pferden ist oft so, dass Druck gegen Druck erzeugt. Mhm. Das ist ja wie mit dem jungen Mann mit dir im Hochseilgarten. Hättest du gesagt, wir müssen das jetzt machen, damit bla 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 bla, zu diesem Druck aufgeübt, hätte er sich wahrscheinlich in seinen Kokon zurückgezogen und sich komplett und hätte sich dann richtig schlecht gefühlt. Ne? Deswegen, ich glaube, das ist auch beim Reiten oder bei Pferden oder beim Gegenüber diese Kunst zu motivieren, aber im richtigen Moment den Druck wegzunehmen und nicht immer mehr zu erhöhen, bis die Bombe explodiert.
Bei sich selber, ne? Bei sich selber schwierig.
Ja.
Also viele, ich meine, Coach, ja?
Ja.
Es ist schwierig. Also viele, die dann lieber diese Worst-Case-Szenarien die ganze Zeit im Kopf haben und sich in einem riesen, riesen hohen Druck empfinden, weil sie dann zumindest noch irgendwie was fühlen, anstatt zu sagen, ich lasse jetzt davon los und versuche halt einen anderen Weg zu gehen. Das ist halt schwierig, weil unsere Gehirne, ich kann es lieben Wiederholungen, lieben Routinen, egal wie schlimm es ist, ist anscheinend noch nicht schlimm genug, um mich daraus zu entfernen. Ich versuche dann Techniken mit an die Hand zu geben, wie zum Beispiel 3-mal sagen, wofür man dankbar ist. Oder zum Glück ist das und das nicht passiert. Ist auch super.
Oder positive Fehlerkultur etablieren, ne? Ich habe Fehler gemacht, mega, ich habe super viel gelernt.
Ich habe gelernt, genau.
Ich war ja gerade auf dem Working-Turnier und ich habe richtig viele Fehler gemacht. Ich wusste es und ich finde es total geil, weil ich richtig viel gelernt habe.
Ja, ist cool.
Ist the normal way. Neue Sachen, passieren viel Fehler, muss man super viel lernen. Also, ihr Lieben, Resilienz ist trainierbar.
Trainiert es.
Übt es.
Bleibt flexibel, passt euch an. Und was war das letzte?
Immer dran denken, ihr operiert nicht am offenen Herzen. Genau. In der Regel.
So ist das. Also, schön viel Spaß bei der Resilienz und immer schön im Training bleiben, in Bewegung. Tschüss.